Ich lese uns den Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, aus dem Brief an die Hebräer, dem 13. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben schon einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Der Text ist kurz, deshalb nochmal in einer moderneren Übersetzung. Basisbibel. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. Vergesst aber auch die Gastfreundschaft nicht, denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem Körper. Liebe Gemeinde, predigen ist manchmal nicht so leicht. Ich weiß ja nicht, was in euch vorgeht. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ist für dich richtig, was solltest du tun, was solltest du lassen. Und besonders herausfordernd ist das, wenn ich keinen sehe. Ich sehe nur die Kamera da. Dann ist es manchmal eine Hilfe, sich klarzumachen, eine Person, zu der spreche ich. Tipp für alle Prediger, besonders Radioprediger, Fernsehprediger, glaube ich, dass es so ist. Jetzt habe ich versucht, also mir eine Person vorzustellen, aber mir sind gleich zwei eingefallen. Und ich kriege die nicht aus dem Kopf. Obwohl die sehr unterschiedlich sind, vielleicht gerade weil sie so unterschiedlich sind, bin ich also bei beiden geblieben. Der eine, stelle ich mir vor, ist sehr gläubig. Ein Christ, evangelikaler Prägung, Baptist, Brüdergemeinde, von klein auf im Glauben groß geworden, hält daran fest und es ist ihm wichtig, auch den Glauben weiterzugeben. Der andere ist ganz normal. Also ihr wisst, was ich meine. Man würde sagen, Agnostiker, nicht Atheist, also nicht glühend gegen den Glauben und gegen die Kirche, durchaus wohlmeinend, aber eben auch nicht überzeugt. Du hast deinen Glauben. Ist interessant, sich darüber auszutauschen. Vielleicht bin ich manchmal auch so einen kleinen Hauch neidisch, jedenfalls interessiert, aber in die Kirche gehen würde ich dafür nicht. So, und verkürzt nenne ich sie jetzt einfach mal mein konservativer Freund und mein moderner Freund. Wir wissen, glaube ich, ungefähr, was gemeint ist. Und mein konservativer Freund, der hat jetzt schon die ganze Zeit unruhig hin und her gezappelt, sich bemüht, sich zurückzuhalten. Er hat natürlich längst schon in der Bibel aufgeschlagen, Hebräerbrief, er weiß auch, wo der zu finden ist in der Bibel. Und es drängt ihn jetzt gleich schon zu einer ersten Frage, nämlich, das ist ja wieder typisch. Allein die Auswahl dieses Predigttextes, wer hat denn das wieder festgelegt? Das Drumherum der Verse interessiert mich eigentlich viel mehr. Darüber wird selten im Gottesdienst gesprochen. Hier der Vers vorher, Ende von Kapitel 12. Lasst uns Gott dienen mit Scheu und Furcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist Feuer, Gott richtet, man soll ihn fürchten. Ja, das finde ich spannend. Und dann die Verse über die Liebe, Gastfreundschaft, Besuche kennt man ja, wird wahrscheinlich auch wenig Widerstand geben. Und dann geht's aber unbequem weiter. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Ich bin ja froh, jetzt auch mal zu Wort zu kommen, sagt mein konservativer Freund. Also mir scheint das zu einseitig, die Auswahl des Textes, und zwar nicht zum ersten Mal. Warum nicht mehr über Treue predigen, über unbefleckte Ehe und über den Ernst und dass Gott ein verzehrendes Feuer ist? Ich möchte, dass das ganze Wort Gottes verkündigt wird, ohne Abstriche. Und ich habe manchmal den Eindruck, da macht man es sich doch ein bisschen zu bequem, indem man harmlose Predigttexte macht aus einem spannenden Zusammenhang. Soweit, ich glaube, der Einwand ist ungefähr klar und ich kann das auch nachvollziehen. Und vor allem eins finde ich wertvoll. Wenn jemand in der Bibel lesen und dabei wirklich hinhören will, auch auf das Unbequeme. Wenn jemand einen unverstellten Blick gewinnen will auf das Wort Gottes und bereit ist, sich auch der Zumutung zu stellen. Wenn jemand lernbereit ist, obwohl das vielleicht wehtut. Nach meiner Beobachtung haben wir beim Lesen der Bibel immer eine Brille auf, eine Art Filter. Und mit dieser Brille auf der Nase fällt unser Blick dann auf das ein oder andere. Manche sehen wir vielleicht rosarot, manches auch ein bisschen verzerrt, anderes fällt uns überhaupt gar nicht mehr auf. Wenn es uns gelänge, die Brille mal abzulegen, mal mit einem unverstellten Blick wirklich zu lesen, das wäre was. Aber es ist gar nicht so leicht. Ich glaube, wir haben immer eine Brille auf der Nase von guten oder schlechten Erfahrungen, von Vorkenntnissen, Vorlieben, Abneigungen. Und ich denke, es ist viel besser, wir nehmen das wahr. Lieber konservativer Freund, ich glaube, du hast auch einen eingeschränkten Blick. Du wolltest den Predigtext ergänzen mit dem Vers vorher, dem Vers nachher, Gericht und Ehe. Aber interessant, seid nicht geldgierig, heißt es dann danach. Das hast du weglassen können. Und das mit der gelebten, praktischen Liebe, ist das wirklich so banal und wenig herausfordernd? Ich glaube, wir treffen immer eine Auswahl. Das ist übrigens gar nicht schlimm. Wir entdecken das zum Beispiel bei Jesus und in den Evangelien auch, dass er bestimmte Texte, bestimmte Textgruppen häufiger zitiert. Manche haben die Vorstellung, die Bibel ist so ein Buch, wo alle Stellen gleich wert sind, gleich bedeutungsvoll sind, so wie ein Telefonbuch. Jeder Buchstabe, jede Zahl hat den gleichen Informationswert. Es gibt nichts Wichtigeres als das andere. Und diese Vorstellung kann man haben, aber Jesus hatte die offenbar nicht. Auf die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste? Wie kann ich die Summe ziehen aus diesem dicken Buch? Was ist die Essenz, das Eigentliche? Da sagt Jesus nicht, alles ist gleich wichtig. Hauptsache, ihr achtet das ganze Wort. Er sagt vielmehr, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist das Wichtigste. Darin ist alles zusammengefasst. Also es gibt durchaus Themen in der Bibel, die wichtiger sind, zentraler sind als andere. Jedenfalls wird uns das bei Jesus so, von Jesus so übermittelt. Und ich will deine Frage, lieber konservativer Freund, nicht vom Tisch wischen. Ich finde, wie gesagt, es ist super, offen, möglichst offen die Bibel zu lesen, auch mit der Bereitschaft, sich selbst korrigieren zu lassen. Nur werden wir immer bestimmte Themen spannender finden als andere und den Eindruck haben, das ist jetzt besonders wichtig. Das wird immer so sein. Und das ist in der Bibel selbst auch schon so. Und wenn jetzt eine Kommission überlegt, welche Bibeltexte halten wir für wesentlich heute? Welche Auswahl treffen wir, damit Gemeinden im 21. Jahrhundert davon inspiriert werden, herausgefordert werden, kritisiert werden? Dann kann man das in Frage stellen. Im letzten Jahr wurde zum Beispiel die ganze Predigtordnung für 6 Jahre dann überarbeitet. Man hat viel mehr Text aus dem ersten Teil der Bibel da mit hineingenommen. Man kann das, wie gesagt, kritisieren, aber ganz grundsätzlich ist der Versuch, Schwerpunkte zu setzen, bestimmte Dinge fett zu drucken. Luther hat damit einfach angefangen in der Reformation. Das ist nicht falsch, sondern es ist richtig und ich glaube, es geht nicht ohne. Oh, ich merke, das war jetzt viel zu ausführlich und mein moderner Freund, der wird schon ganz unruhig, denn er will ja auch was fragen. Und er fragt, also für mich klingt von dem, was ich gehört habe, jetzt so durch, jede Zeit muss ihre eigenen Antworten haben. Und das finde ich super. Ich frage mich nur, wozu man dazu eine Bibel braucht. Das kommt mir nämlich inkonsequent vor. Ich meine, nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Und ehrlich gesagt, der Knigge ist jetzt 150 Jahre alt, also dieses Buch da mit den Umgangsformen. Und niemand käme auf die Idee, das Buch für heutige Fragestellungen zu Rate zu ziehen, jedenfalls nicht 1:1. Es ist so entsetzlich alt und die Bibel ist noch 10-mal, fast 20-mal älter als das. Und da soll man sich mal eben so dran halten? Wenn du Menschen wie mich aufmerksam machen willst, dann braucht es was Modernes, was Aufgeklärtes, was Aktuelles und nicht so ein 2000 Jahre altes Buch mit Ausdrücken und Regeln, die keiner kennt. Soweit mein moderner Freund, ich denke auch einigermaßen verständlich und die Frage leuchtet auch ein. Wir lernen heute in der Wissenschaft immer noch dazu. Wir passen unsere Sprache an, Rechtschreibreformen und sowas und die Welt verändert sich unfassbar schnell. Wir heute erwarten Wahrheit und Hilfe eher in der Zukunft. Früher lag das Wissen in der Vergangenheit. Man hat die Älteren gefragt, wie ist das denn mit Fluten und sowas alles? Ihr kennt doch das Leben. Heute fragt man in die Zukunft nach der Wissenschaft. Und jetzt nehmen wir ein Buch, das 2000 Jahre alt ist und erwarten dafür Lösungen für heutige Probleme. Man kann das schon mal in Frage stellen. Und man könnte jetzt sagen, die Bibel hat ihre Zeit gehabt, verstaubt, versteht heute keiner mehr. Oder, und das wäre so mehr mein Vorschlag, die Bibel hat in all den Jahren Menschen belebt. hat Prozesse in Gang gesetzt. Bei allem Missbrauch, den es ganz sicher gegeben hat, rund um die Bibel, keine Frage. Aber sie hat sich auch bewährt. Wir forschen jetzt gerade nach Impfstoffen gegen Corona. Es gibt so ein paar Produkte und die gehen jetzt in den Test. Sie werden getestet, ob sie funktionieren. Sie werden möglichst oft angewandt. Man will ja keine unerwünschten Nebenwirkungen. Die Bibel war 2000 Jahre lang im Praxistest. Hat über zwei Jahrtausende lang korrigiert, belebt, inspiriert. Ganz sicher ist nicht alles glatt gegangen. Es wurden schwere Fehler begangen. Klar. Aber doch hatten viele den Eindruck, was für eine Quelle der Weisheit, was für ein wertvoller Weg, der da beschrieben wird, was für eine Kraft, die dieses Buch vermittelt, durch all die Jahrhunderte hindurch. Wie spannend, sich da Orientierung holen zu können. Nicht in Form einer Unterwerfung. Ich vergesse alles, was ich will und kann und ich mache es einfach so, wie es da steht und ich lege den Finger in die Zeile und ich verstehe zwar nichts, aber das mache ich so. Aber die Bibel als wertvoller Gesprächspartner. Anregungen. Hilfreiche Anregungen für unser Leben, obwohl die Welt natürlich völlig anders ist. Ein Beispiel dazu kurz. Es gibt heute viele mathematische Formeln und Rechenwege, da kann einem wirklich schwindelig werden. Und es gibt Computer und Messmethoden, wie das in Sekunden, Millisekunden ausgerechnet werden kann. Aber es ist verrückt. Plus, minus, mal, geteilt. Schon ziemlich alt. Aber keiner käme auf die Idee, das auszuhebeln. Im Gegenteil, Computerprogramme funktionieren immer noch auf der Basis dieser alten Rechenwege. Manche kommen über diese alten Rechenwege nicht hinaus, Menschen wie ich, und kommen trotzdem durchs Leben. Ist schon spannend. Offenbar ist das gar nicht so. Alt ist immer schlecht, neu ist immer gut. Lieber moderner Freund, schau doch mal, wo dich vielleicht ein Wort aus der Bibel erreicht. Ein Versprechen sich bewährt, eine Aufforderung dich aufrüttelt. Und ich glaube, da hat der heutige Text was zu bieten. Dazu gleich mehr. Wir unterbrechen jetzt mal und hören oder singen vielleicht auch mit ein Lied passend zum Thema. Eigentlich müsste mein konservativer Freund das lieben. Und alle lieben das, die also 60 Jahre und älter sind. Ich habe das auch noch gesungen, ganz früher in der Kinderkirche. Aber ich kann mir vorstellen, mein konservativer Freund bei diesem Refrain, die Strophen mag er lieber als sein Refrain, Liebe, 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 als wäre das neu auf unseren Kanzeln, als würde das was verändern, wenn man sich so umschaut. Ist Gott nicht auch Gerechtigkeit? Ist er nicht auch Zorn? Und da würde ich meinem Freund nun direkt widersprechen. Zum einen, Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Geschenk. und keine Drohung. Gottes Gerechtigkeit ist ein Versprechen, du kannst dich an ihn wenden. Der ist nicht parteiisch, der lässt sich nicht blenden, der ist für dich da in der Not. Das ist Gerechtigkeit, eine durch und durch positive Eigenschaft, eine Klangfarbe der Liebe sozusagen. Und der Zorn? Ja, der gehört ins Farbenspektrum der göttlichen Eigenschaften. Ein Gott, der nicht auch zornig ist, die Propheten können sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Die biblischen Bücher sind voll davon. Aber nirgends heißt es, Gott ist Zorn, als sei das sein Herzschlag. So kannst du ihn dir gut vorstellen. Zornig, ist er halt. Stattdessen heißt es, wir haben es vorhin auch in der Lesung gehört, Psalm 30, sein Zorn währt einen Augenblick, aber lebenslang seine Gnade. Hier und an ganz vielen anderen Stellen. Also Gott kann zornig werden. Und dann möchte man lieber nicht davon betroffen sein. Aber Gott wird da zornig, wo die Liebe missachtet wird, wo der andere mit Füßen getreten wird, wo der Wert eines Lebens übersehen wird, wo das Recht des Stärkeren über den anderen regiert. Und das macht Gott zornig. Sein Zorn steht im Dienst der Liebe, ist von ihr durchwirkt und motiviert. Zorn ist eine mögliche Reaktion Gottes, aber Liebe ist offenbar der Kern, der alle seine Eigenschaften verbindet. Vielleicht würde mein konservativer Freund das einsehen. Ich hoffe, weil man das biblisch kaum anders sehen kann und man sich da in der Theologie ziemlich einig ist. Aber er würde vielleicht nochmal nachsetzen. Und was machst du damit? Gott ist ein verzehrendes Feuer und er wird richten? Gerade zitiert. Stimmst du nicht zu, dass der Hebräerbrief das Gericht sehr, sehr ernst nimmt? Und ich würde sagen, ja, ernst. Sehr, sehr, sehr ernst. So ernst, dass es in Kapitel 6 heißt, wer einmal Anteil bekommen hat am Heiligen Geist und geschmeckt hat das gute Wort Gottes und dann doch abgefallen ist, der kann nicht mehr wieder erneuert werden zur Buße. Darüber wird in der Tat selten gepredigt. Und wer schon mal gläubig war, dann abgefallen ist, hat ein Problem, ein unlösbares Problem, so steht's da. Und in Kapitel 10 heißt es, wer sündigt, obwohl er weiß, dass es nicht richtig ist, der kann dann eigentlich nur noch aufs Höllenfeuer warten. Lieber konservativer Freund, wir wollen das mal ganz deutlich ansprechen, so wie es da steht. Offenbar war das die Meinung des Apostels. Buße geht nicht lebenslang. Hinwendung zu Gott ist ein einmaliges Geschehen und ab dann sollte es aufwärts gehen. Jemand wie ich, und ich bekenne freimütig, ich bin mehrfach gescheiterter Christ, jemand wie ich müsste sich auf ein hohes Temperaturniveau in der Ewigkeit einstellen. Das steht in der Bibel. Vorausgesetzt, wir tun dem Apostel nicht Unrecht, wir wissen übrigens gar nicht genau, von wem ist der Hebräerbrief geschrieben. Vorausgesetzt, wir tun ihm nicht Unrecht und er wollte hier einfach nur etwas zuspitzen, was ihm ein bisschen scharf geraten ist. Jedenfalls, die Christenheit hat diesen Gedanken verworfen. Ein Gläubiger soll nicht nochmal umkehren können. Die Kirchen haben sich geeinigt. Nein, das widerspricht der Überlieferung Christi. Das soll nicht Fundament der Glaubenslehre sein. Obwohl der Apostel das offenbar so gesehen hat. Schon kühn, oder? Aber es ist gemeinsame Überzeugung der Christen. Evangelisch, katholisch, evangelikal, charismatisch, orthodox. Nein, Gottes Gnade kann niemals ausgereizt sein. Sollte der Apostel das so gemeint haben, wie der Wortlaut das nahelegt, dann müssen wir dem widersprechen und wir lehnen das ab. Warum? Weil Gott Liebe ist. Wer sich an ihn wendet mit der Bitte um Vergebung, egal ob gläubig oder ungläubig, egal ob erstmalig oder zum x-ten Mal, der, die wird nicht vergeblich anklopfen, sondern wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Schuld. Er verwirft nicht dauerhaft. Wer um Gnade bittet, empfängt Gnade. Alles andere ist undenkbar. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo Gläubige sich hinwegsetzen über eine biblische Aussage. Das darf uns eigentlich gar nicht wundern oder schocken, denn die Bibel ist fehlbar. Sie ist nicht perfekt. Sie ist auch nicht das Wort Gottes an sich. Sie bezeugt uns das Wort. Das Wort in Raum und Zeit. Christus ist dieses Wort. Gott ist Wort geworden, Fleisch geworden unter uns. Mein Freund ist nicht zufrieden. Das ist natürlich eine Zumutung für ihn. Worte in der Bibel, die man ablehnen kann. Geht das? Er fragt aber noch etwas anderes. Liebe, Liebe und immer nur Liebe. Der Predigtext ist aber gar kein Zuspruch. Du bist geliebt, Gott meint es gut mit dir. Ja, da geht's doch um konkrete Forderungen. Was ist damit? Auch überholt? Auch nicht mehr gültig? Braucht man nicht mehr zu befolgen? Bevor ich antworten kann, stelle ich mir vor, meldet sich jetzt mein moderner Freund. Er hört die Frage und möchte dazu selbst etwas sagen. Wenn ich darf, würde ich hier gerne was beisteuern, sagt er, denn diese Sorge kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich finde, ihr Christen habt ein großartiges Produkt. Liebe. Wenn das wirklich so ist, und ich bin ja noch keinesfalls überzeugt, dann ist das das Thema überhaupt. Vor Luther und nach Luther hieß das Hauptangebot der Kirche immer Gnade und es ging um Rechtfertigung und Freispruch. Und da denken die Leute wie ich immer nur, oh, ich soll freigesprochen werden. Ja, von einem Schuldspruch, von einem Urteil, von einem Gerichtsverfahren habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen, habe ich was verpasst. Das war bisher nicht mein Problem. Aber Liebe, diese Ausformung der Gnade, das ist so eine kostbare Größe, so ein Ausdruck von Sehnsucht. Macht man das Radio an, schlägt man ein Buch auf, sieht man einen Film, worum geht's? Liebe ist die stärkste Kraft der Welt. Und wenn ihr Christen wirklich eine Antwort habt, und ihr merkt, ich sage wenn, weil ich nicht überzeugt bin, aber wenn, dann stellt es nach vorn. Und der normale Lauf der Dinge ist, wenn jemand geliebt wird, ich meine, wir kennen das alle, dann will man wieder lieben. Liebe schenken ist ein natürliches Bedürfnis. Alle Eltern erleben das. Die müssen sich nicht überwinden. Das steckt tief in einem drin. Also, dass Liebe empfangen und Liebe schenken zusammengehört, das leuchtet mir ein. Und ich glaube, damit hat auch keiner ein Problem. Ich jedenfalls nicht, sagt mein moderner Freund. Mein Problem, fährt er fort, ist ein anderes. Und wenn ich ebenso zugehört habe, dann kommt mir diese Frage zum Abschluss. Gilt diese Liebe eigentlich wirklich jedem, jeder, bedingungslos, grundlos, als pures Geschenk? Das würde ich nämlich gerne wissen. Oder sind nur bestimmte Menschen geliebt, die in die Kirche gehen zum Beispiel, oder die, die sich an Regeln halten, oder die, die glauben können, denen die Sache mit Jesus einleuchtet? Das wüsste ich einfach gern, weil ist die Liebe bei euch sowas wie ein Werbeslogan? Du bist geliebt, komm zu uns, dann sagen wir dir das. Und dann kommt aber das Kleingedruckte. Ja, vorhin galt das mit der grundlosen Liebe, aber jetzt bist du dabei und jetzt musst du dich verändern, dich an die Regeln halten. Jetzt ist das bedingungslose Lieben vorbei. Geh Leute besuchen, öffne dein Haus, weil gleichgültig sein darfst du jetzt nicht mehr. Ich wüsste einfach gern, wie ihr das seht, fragt mein moderner Freund. Das sind große Fragen und ich denke, wir spüren Werbeslogan und Kleingedrucktes, das wäre schlimm, oder? Vielleicht haben einige das so gehört, beigebracht bekommen. Gott liebt dich ohne Wenn und Aber bis zur Taufe. Dann musst du ran. Dann ist vorbei mit der bedingungslosen Liebe. Das ist schief, oder? Wenn Gott Liebe ist, und ich habe versucht, das so ein bisschen zu begründen, dass das biblisch ist, Lehre Jesu, Lehre der Apostel. Wenn es stimmt, dann ist er es immer und unter allen Umständen. In jeder Phase, und zwar zu jedem. Das unterscheidet uns Menschen nicht. Geliebt die einen, allenfalls geduldet die anderen. Nein, unterschiedslos sind wir Menschen von Gott geliebt. Der Unterschied ist nur, einige nehmen das wahr, profitieren davon, freuen sich daran und andere haben dafür keinen oder noch keinen Blick. Aber wenn das stimmt, dann müsste man es doch der ersten Gruppe ansehen, oder? Diesen bedingungslos geliebten Gotteskindern, diesen liebesverwöhnten Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolgern, diesen von Gott ins Leben geküssten Jüngerinnen und Jüngern. Das müsste man doch irgendwie merken, oder? Ja, sagt der Apostel. Zum Beispiel so. Sie sind gastfreundlich. Sie öffnen ihr Herz. Aber nicht nur das, sie öffnen auch ihr Haus. Und nicht nur das, sie warten nicht nur, bis jemand zu ihnen kommt, sie gehen auch hin. Dorthin, wo andere ausgegrenzt sind, abgeschoben, wo sie hoffnungslos sind, gestraft vom Leben und von Menschen. Sie denken an die Gefangenen, als ob sie mit ihnen im Gefängnis wären. Sie denken an die Misshandelten, als ob sie selbst misshandelt würden. Warum? Weil Gott Liebe ist. Amen.